Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von Auf Brot und Wein. Ich bin Michaela Hessenberger, Journalistin. Heute sitzen wir in einem echten Podcast-Studio, denn mein Gast ist auf dem Weg von Kärnten nach Tirol auf der Autobahn bei Salzburg herausgebogen und getroffen haben wir uns hier in der Karolingerstraße bei den Salzburger Nachrichten. Und apropos SN, hier schreibt er seine Kolumne Mediathek und auch andernorts ist er zu lesen. Peter Bleikner ist nämlich Medienberater, er ist Kommunikationsstratege, Experte für politische Kommunikation und eben Kolumnist. Herr Bleikner, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Kürzlich haben Sie in Kärnten vor Kirchenzeitungsjournalistinnen und Journalisten über die Zukunft ihrer Medien gesprochen. Ist die Kirchenpresse tot?
Wenn wir die Kirchenpresse als Journalismus auf Papier begreifen, dann könnte der Tod drohen, aber auch nicht so schnell, wie viele befürchten. Wenn wir Kirchenpresse als Kirchenmedium begreifen, als den Träger von Journalismus, dann muss er keinesfalls tot sein. Das ist nur eine Frage, wie sehr die Kolleginnen und Kollegen bereit sind, die Veränderung, die technologisch getrieben ist, mitzutragen.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es geht in Richtung digitale Welt, auch für die Kirche.
Ja, natürlich. Das hat etwas mit dem Mediennutzungsverhalten zu tun, das selten noch so sehr zwischen den Generationen auseinandergeklafft ist wie heute. Davon bleiben die großen Tageszeitungen und das lineare Fernsehen ebenso wenig verschont wie eben auch die Kirchenpresse oder eben die Kirchenmedien. Insbesondere die älteren Generationen, die mit dem Zeitunglesen am Frühstückstisch meistens als Abonnentin und Abonnent geradezu sozialisiert worden sind, werden darauf weiter beharren. Das gehört für sie zu ihrem Lebensrhythmus, zu ihrem täglichen Ablauf. Mhm. Und das wird so lange bleiben, bis sie tot sind. Ob die Jungen jemals in diese Richtung tendieren werden, ist äußerst fragwürdig. Sie sind ganz andere Abläufe gewohnt und die gilt es genau zu beobachten. Und dort muss man sie abholen, ohne Überheblichkeit, ohne hochtrabend zu meinen, das sei nicht so toll, wie das, was davor die Zeitung gewesen sei. Es ist einfach anders und gehört anderen Rahmenbedingungen.
Ich denke jetzt da ganz stark an TikTok und an das, ob man auf TikTok auch wirklich echt sein kann als katholische Kirche.
Das muss die katholische Kirche für sich selbst entscheiden. Unser noch Bundespräsident hat via TikTok avisiert, dass er weiter unser Bundespräsident sein will. Auf mich hat es zumindest authentisch gewirkt. Es schien ja wirklich nicht so, als hätte er sich dabei nicht wohl gefühlt. Das zu einem Song von The Clash, einer Punkrock-Band der wirklich ersten Punk-Ära. Da sagt jeder, das passe doch überhaupt nicht zu ihm. Na gut, da vergisst man, dass Alexander Van der Bellen damals 37 Jahre alt war. Und da waren die Clash mit Should I Stay or Should I Go durchaus noch ein Thema.
Haben Sie es auf TikTok gesehen oder haben Sie es auf Twitter geteilt gesehen?
Nein, ich habe dadurch von einer guten Freundin erfahren, die sich offenbar mehr mit dem Leben ihrer Töchter beschäftigt und dadurch eigentlich schneller von der wahrscheinlichen Wiederkandidatur Alexander Van der Bellens gewusst hat, als aus den herkömmlichen Medien zu erfahren war.
Okay, das heißt also auch, der Link zu TikTok kommt von den Jungen.
Kommt von den Jungen, ja. Und es ist doch bemerkenswert, dass sie es dadurch eigentlich früher wusste, dass sich in diesen Bewerbungsreigen jetzt wirklich etwas tut, als ich, der permanent die herkömmlichen, klassischen, arrivierten Medien beobachtet.
Ganz genau. Herr Bleikner, wo stecken denn Ihrer Meinung nach die echten Chancen kirchlicher Medien?
In ihrer Relevanz. Ich glaube, wir werden wegkommen müssen vom Quoten-Reichweiten-Marktanteile-Denken. Wir werden wieder wesentlich mehr in Richtung Qualität statt Quote, in Richtung Relevanz, Glaubwürdigkeit und Vertrauen operieren müssen. Vertrauen ist so etwas wie die gesellschaftliche Gemeinschaftswährung. Das war sie wahrscheinlich immer schon. Ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen soll. Vielleicht ist sie knapp geworden und dadurch haben wir ihren Wert wieder entdeckt.
Okay. Sie haben sich demnach gut vorbereitet auf Ihren Vortrag bei den Kolleginnen und Kollegen bei der Kirchenzeitung. Vielleicht hat das eine oder andere Kirchenblatt durchgeblättert. Wie passt denn das Thema Pressefreiheit für Sie in dieses Genre?
Im Grunde genommen ist es eigentlich untrennbar mit den christlich-sozialen Werten verbunden. Also. Ja. Und wenn ich dieses Wort verwende, das auch Parteien gerne im Schilde führen, dann erkläre ich natürlich auch schon etwas über die Krise. Da wird oft sehr viel drüber geredet, ohne es zu leben. Grundsätzlich sind Pressefreiheit, Redefreiheit, Meinungsfreiheit etwas, das mit der Kirche gewachsen ist. Aus ihrer doch sehr, sehr langen Tradition war es gerade in ihr und für sie natürlich nicht immer selbstverständlich, aber sie ist mit dem Ganzen gewachsen und die Gläubigen und die Mitglieder der Kirchen sind damit gewachsen.
Jetzt ist es doch in einigen Diözesen und so auch bei uns in der Erzdiözese Salzburg gang und gäbe seit einigen Jahren wieder, dass die Redakteurinnen und Redakteure, die für die Kirchenzeitung schreiben, auch die Pressearbeit ihrer Diözesen mitmachen. Täte die Kirche vielleicht besser dran, die Kommunikationsabteilung loszulösen, oder sind diese beiden Interessen, Journalismus und Pressearbeit, PR, vereinbar?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie unvereinbar sind. Sie sind wie zwei Ufer eines Flusses. Das heißt, wenn man auf dem einen Ufer steht, weiß man nicht unbedingt, was auf dem anderen geschieht, umgekehrt. Und es ist auch meistens gut so. Das heißt, das muss schon alles zu einem Unternehmen gehören. Aber es wäre eine personelle Trennung wesentlich günstiger. Mir ist vollkommen klar, dass je kleiner ein Medienhaus, und jedes Unternehmen wird in unserer Phase jetzt zum Medienhaus, selbst die Einpersonenunternehmen, desto weniger ist diese Trennung möglich. Aber wenn wir davor über Glaubwürdigkeit und Vertrauen gesprochen haben, dann ist es unabdingbar, diese beiden Herangehensweisen, die Öffentlichkeitsarbeit, also der Diözese, und die Presse, also letztlich das kritische Gegenüber, zu trennen. Denn woher soll die Glaubwürdigkeit kommen, wenn die Leserin oder der Leser weiß, okay, das kommt von ein und der gleichen Person. Sie sendet zuerst aus im Sinne der Kirche, dass das und das natürlich ganz, ganz toll ist. Und dann macht vielleicht die gleiche Redaktion, dass es vielleicht nicht ganz so toll ist. Das kann nicht funktionieren.
Bleiben wir vielleicht nur ganz kurz bei den Themen, die wirklich brennen und die wirklich ganz, ganz wichtig sind in der Diskussion, wenn es um Kirche, die Botschaften nach außen geht. Die nächste Frage geht an Sie als Berater und Stratege. Wenn die Kirche mit Skandalen konfrontiert wird, wie hat sie Ihrer Meinung nach darauf zu reagieren?
Aus meiner Sicht mit größtmöglicher Transparenz. Mit größtmöglicher Transparenz und proaktiv. Nicht warten, bis jemand etwas entdeckt, sondern sofort hinaus, wenn man es selber sicher weiß.
Das ist authentisch, das ist echt und so kann man operieren.
Der Ingeborg-Bachmann-Spruch, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar, ist ein bisschen ausgereizt, aber deswegen nicht weniger wahr.
Okay. Gut, dann danke einmal für den ersten Teil. Wir haben uns jetzt, glaube ich, einen Schluck Wein verdient. Unser Podcast heißt ja Auf Brot und Wein und Sie haben gesagt, Sie würden gerne den Wein mitbringen. Können Sie uns erzählen, was Sie denn da für eine Flasche ausgewählt haben?
Ich habe die Flasche ausgewählt, die ich schnell gefunden habe. Das ist ein französischer, ein Bordeaux Supérieur. Den gönne ich mir eigentlich relativ selten, ja.
Also ein feines Fläschchen,
ja.
Super. Okay. Herr Bleikner, wenn wir nochmal ein bisschen auf die Trends blicken, es geht ja den meisten oder vielen Printmedien im Land, in Europa oder sogar weltweit so, dass sie Leserinnen und Leser verlieren. Wie ließe sich denn dieser Trend am besten aufhalten?
Ich glaube, dass dieser Trend ohnehin überschätzt wird, denn nahezu jedes einstige nur Printmedium, einstige nur Verlagshaus ist längst ein Multimediahaus, beziehungsweise macht nicht mehr nur Printmedien, sondern komplementär dazu ohnehin digitale Auftritte. Das Internet ist in Österreich ungefähr 1995 zum Thema geworden. Damals ist der Standard als erste deutschsprachige Zeitung überhaupt ins Netz gegangen. 1996 waren schon alle Tageszeitungen drin, 1997 der ORF. Das heißt, wenn ich richtig rechne, feiert also der ORF als letzter, weil er eben als öffentlich-rechtlicher gewisse Barrieren zu überwinden hatte, mittlerweile auch schon Vierteljahrhundert Internet, Vierteljahrhundert online. Wenn wir die Nutzer dieser Auftritte mit den Leserinnen und Lesern, mit den Seherinnen und Sehern, mit den Hörerinnen und Hörern jeweils addieren, und das müssen wir ja auch, dann ist das Publikum eher größer geworden für die einzelnen Anbieter. Das Problem dahinter ist, dass wir noch nicht wirkliche Geschäftsmodelle mit dem Digitalen gefunden haben. Das liegt ganz stark in Anfangsfehlern begründet, nämlich dass wir Journalismus entwertet haben, indem wir seine Leistungen gratis ins Internet gestellt haben. Einmal geschehen, ist dieser Schritt kaum rückgängig zu machen, denn es müsste von allen gleichzeitig geschehen. Sobald einer ausbricht, bleiben eben die Nutzer und alle anderen sind die Angeschmierten. Wir sind genau in einer solchen Phase, wo eine Tageszeitung nach der anderen die sogenannten Bezahlschranken, die Paywalls errichtet oder herunterlässt. Das führt dann erstmal zu einem großen Nutzerverlust. Ich habe mir das bei ein paar Tageszeitungen angeschaut, zum Beispiel die Kleine Zeitung, immerhin die zweitgrößte Tageszeitung Österreichs. Und die hat innerhalb der vergangenen 2 Jahre diese Delle, die dadurch entstanden ist, schon wieder komplett ausgebügelt.
Haben Sie das Gefühl, dass Leserinnen und Leser erzogen werden müssen, was jetzt den Content anbelangt, den es einfach nicht mehr gratis geben kann, weil ja auch wirkliche Recherchearbeit, Arbeit dahinter steht?
Ja, das wurde zweifelsohne verabsäumt, ist aber in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Wir haben in Österreich mehr noch als in anderen Ländern, zum Beispiel unserem zehnmal größeren oder bevölkerungsreicheren Nachbarn Deutschland, ein enormes Defizit nicht nur an politischer Bildung, sondern auch an Medienkunde, um es einmal altmodisch zu nennen, ein Teil von politischer Bildung. Das heißt, den wenigsten Menschen ist klar, welche Aufgabe Medien in einer Demokratie haben, welche Aufgaben der Journalismus in einer Demokratie zu erfüllen hat. Und dadurch können sie die Leistungen, die dahinter stecken, eigentlich oft gar nicht beurteilen. Ich bemerke das in Diskussionen immer wieder, dass in dem Moment, irgendjemand sollte dann eigentlich doch dafür bezahlen, oder dass wir Informationen bekommen. Oder glauben Sie, das wäre gut, das würde alles nur per Hobby oder Steckenpferd erledigt? Da stimmt dann plötzlich fast jeder zu.
Jetzt brauchen wir nicht nur Menschen, die für gute Inhalte bezahlen, wir brauchen auch Menschen, die gute Inhalte produzieren, also die Journalistinnen und Journalisten im Land. Jetzt ist es aber nicht nur bei Kirchenzeitungen, sondern bei Printmedien, Online-Medien generell so, die haben ihre liebe Not damit, Schreiberinnen und Schreiber anzuwerben. Das merken wir in Salzburg, aber ich höre das aus Wien genauso. Endet vielleicht diese große Sehnsucht nach einer Work-Life-Balance bei jüngeren Arbeitnehmern gerade ein bisschen in zu viel Gemütlichkeit, weil immerhin sind doch etliche Jobs nur schwer oder vielleicht gar nicht nachzubesitzen.
Da muss man weiter ausholen. Der Journalismus hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem ausgesprochenen Modeberuf entwickelt. Parallel dazu ist seine Professionalisierung geradezu explosionsartig gewachsen. Als ich Anfang der 80er Jahre begonnen habe, war das noch der klassische Beruf für Quereinsteiger. Das hat aber auch dazu geführt, dass alle, die dort gelandet sind, wahrscheinlich oder nahezu alle, das mit einer großen Leidenschaft ausgeübt hat. Das war für viele kein Beruf, sondern es war einfach ihr Leben und genauso haben sie es gehandhabt. Mit der Professionalisierung ist zwar die formale Qualifikation gewachsen, es ist heute kaum noch möglich, ohne ein abgeschlossenes Studium in einer Redaktion zu landen. Da sehen wir auch aber auch schon eine Problematik, weil das führt natürlich auch dazu, dass Menschen, die von der Elementarpädagogik über die normale Schulbank bis zum Hörsaal an der Universität dann in der Redaktion gelandet sind und aufgrund dieser Lebenserfahrung den Menschen die Welt erklären. Es wäre vielleicht manchmal ganz gut, wenn da auch ein gelernter Tischler oder sonst jemand dabei wäre. Und das meine ich absolut ernst, um gewisse Dinge auch besser beurteilen zu können. Ich glaube nicht, dass man allzu authentisch über Fließbandarbeit schreiben kann, wenn man sie nie ausgeübt hat oder wenn man das einfach nicht kennt. Um zurück zu Ihrer Frage zu kommen, diese Leidenschaft ist mit der Professionalisierung allerdings nicht gewachsen. Es ist eher wahrscheinlich der Glanz, den man verbindet aus Mythen, die über diesen Beruf entstanden sind, der viele in ihn hineindrängt. Es ist bei vielen auch wirklich irgendwas mit Medien geworden. Für viele mitunter auch nicht so wichtig, ob das jetzt auf der einen Seite des Ufers der Öffentlichkeitsarbeit ist oder der anderen Seite dem Journalismus. Und das ist nicht unbedingt eine qualitätsfördernde Entwicklung, trotz aller besserer formaler Qualifikation. Also ich plädiere dafür, erstens den Zugang weiter zu öffnen und proaktiv weiter zu öffnen, auch ganz klar zu machen, nein, nicht nur für Akademiker. Hier geht es einfach darum, in Redaktionen jeder Größe möglichst viel Diversität landen zu lassen. Und dazu gehören auch untere Ausbildungs- und Bildungswege, um letztlich auch ein möglichst getreues Abbild der Wirklichkeit anstreben zu können. Da sind wir noch gar nicht beim Verwirklichen. Das, was Sie gesagt haben mit der Work-Life-Balance, das ist etwas, was der Journalismus und Medien mittlerweile mit allen Branchen nahezu teilen. Ich bin ja schon ein 60-plus und beobachte, habe selber zwei Kinder, natürlich schon eine Generation der Erben, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen. Und ich möchte das jetzt wirklich nicht allzu negativ betrachten, aber wir bemerken einen deutlichen Unterschied in Sachen Hunger, und zwar Hunger auf ich will weiterkommen, wenn ich vergleiche Studierende, die aus Südosteuropa zum Beispiel zu uns kommen oder wirklich aus Osteuropa zu uns kommen, die haben ganz andere Zielvorstellungen und Umsetzungsqualitäten und auch Bereitschaft, sich selbst dafür zu quälen ein bisschen, um ihre Ziele zu erreichen.
Und junge Leute hier bei uns sind vielleicht mit Wohnung schon ganz gut versorgt, haben jetzt auch nicht so den Druck, dass man sagt, okay, die Miete muss jeden Monat rein, sondern das sind halt nur die Lebenshaltungskosten. Und da reichen doch vielleicht auch 20 Stunden nicht der Job im Journalismus, wo ich am Abend da sein muss. Es gibt Spätdienste, es gibt Nachtdienste und vor allem auch am Wochenende, weil die Zeitung möchte ja auch am Sonntag und am Montag rauskommen.
Exakt. Und wir müssen uns natürlich hüten vor einer Verallgemeinerung. Also wir finden heute nach wie vor, also ganz leidenschaftliche Journalistinnen und Journalisten, wie wahrscheinlich auch in anderen Berufen. Aber ich glaube schon, dass eine größere Gefahr für unsere Gesellschaft in einer gewissen Wohlstandsverwahrlosung besteht.
Mir würde unglaublich interessieren, wie denn das Mediennutzungsverhalten von einem Medienexperten ausschaut. Lassen Sie uns da mal ein bisschen hineinblicken in Ihren Fernseher, in Ihr Handy, in Ihren PC. Was machen Sie, wenn Sie einfach nur abschalten wollen, wenn Sie entspannen wollen? Schauen Sie dann irgendwelche Trash-TV-Serien und freuen sich darüber? Oder ist es was anderes, was Sie zum Entspannen bringt?
Also ich gebe zu, das gelingt mir leider nicht so, wie es gelingen sollte. Nämlich also wirklich eine Woche zum Beispiel so strukturieren, dass dann ein Wochenende bleibt. Nein, also wirklich abschalten kann ich beim Laufen. Ich bin ein leidenschaftlicher Läufer, wenn die Knie das weiter zulassen. Ansonsten beginnt der Tag meistens um 6 Uhr in der Früh. Und dann der erste Weg ist zum Postkasten. Das sind so 70 Meter am Weg. Und dann werden die ersten Zeitungen rausgeholt, nämlich die, die schon am Morgen da sind. Dann zurück, dann sollte langsam das Morgen nach der Toilette das Morgenjournal von Ö1 beginnen während des Zeitungslesens. Dabei wird mittlerweile am Smartphone, Tablet oder auch am Laptop schon mal geschaut, okay, ist irgendetwas mit der E-Mail, was ist auf Social Media passiert, also auf Facebook, Twitter, Instagram, auch TikTok. Ja.
Okay, Sie sind selbst TikTok-User?
Ich bin selber noch nicht TikTok-User. Ich weiß auch nicht, ob ich es selber werden kann. Ich habe schon bei Instagram bemerkt, dass das nicht mehr so meine Welt ist. Ich nutze sehr intensiv Twitter und versuche mich gerade etwas vertrauter mit LinkedIn zu machen. Facebook bediene ich einfach so mit, sehr unprofessionell. Ist nicht mehr ganz so mein Ding, wie die Deutschen sagen würden.
Okay, gut. Herr Bleckner, dann herzlichen Dank für die Einblicke. Wir haben noch was vorbereitet, ein neues Element in unserem Podcast, der Wordrap. Ich habe ein paar Begriffspaare aufgeschrieben und würde Sie bitten, sich ganz spontan für einen der beiden Begriffe zu entscheiden und mir vielleicht ganz kurz dazu zu sagen, warum. Am Sonntag ausschlafen oder in die Kirche gehen?
Weder noch.
Spaß oder Maß?
Ich bin maßlos.
Wissen oder Glauben?
Wissen.
Gemeinsam oder allein?
Je nach Situation.
Hören oder lesen?
Lesen.
Bildschirm oder Papier?
Papier.
Twitter oder Facebook?
Twitter.
Kärnten oder Wien?
Tirol.
Tirol. Sie leben in Tirol? War das irgendwie?
Nein, ich bin Tiroler.
Sie sind ihr Leben
das
in Kärnten?
Und das bleibt man immer.
Okay, gut.
Ich lebe vor allem in Kärnten, habe aber in Tirol, also meiner Heimat, und in Wien auch noch ein Büro und pendle zwischen diesen drei Standorten intensiv.
Okay, Auto oder Zug?
Auto.
Kochen oder essen gehen?
Kochen.
Rot oder Weißwein?
Rot.
Wein oder Bier?
Ich möchte mich nicht entscheiden.
Interviewen oder interviewt werden?
Das ist die schwierigste Frage überhaupt, denn Journalismus, zumindest der Schreibende, habe ich eigentlich immer zugleich als enorme Befriedigung, aber auch als enorme Qual empfunden. Und zwar, weil man in dem Moment, in dem ein Text abgegeben werden muss, nie zufrieden mit ihm ist. Man versucht ihn immer nicht zu machen. Man ist dann ein paar Wochen später, falls man nochmal drüber fliegt, meistens gnädiger damit. So gesehen müsste ich jetzt sagen, interviewt werden. Andererseits ist dieses Ausgeliefertsein einer Fragestellung, nicht mehr der Herr im Ring zu sein, und das sollte ja der Interviewer, die Interviewerin zu sein, auch eine ganz seltsame Situation.
Sie haben es perfekt gemeistert. Herr Bleigner, herzlichen Dank, dass Sie extra nach Salzburg gekommen sind, am Weg von Kärnten nach Tirol. Schön, dass Sie da gewesen sind.
Dankeschön.
Danke.
Das war Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.